Alles klar. Könnt ihr das sehen? Ja, wenn Berichte über VIPs, also sehr wichtige Menschen, very important people, wenn Berichte verfasst werden, meistens wenn Leute gestorben sind, dann werden so Biografien oder irgendwas und Publikationen veröffentlicht, und zwar auf drei Ebenen. Es wird sich beschäftigt mit den großartigen Reden und Lehren, die Menschen gehalten haben. Dann beschäftigt man sich und oh, wunderbar, diese Reden und diese Lehren, die diese Person gemacht hat. Und die zweite Ebene ist, dass man sich die großartigen Taten anguckt. Och, was hat dieser Mensch alles gemacht? Eine Mutter Teresa, hat die nicht den Armen geholfen? Und dann die dritte Ebene, und nicht viele Publikationen, das ist die tiefgehendste, befasst sich dann eigentlich, wer steckt eigentlich hinter diesen Reden und diesen Lehren? Wer steckt hinter diesen Taten? Was hatte diese Person für die Identität? Und ich mache das hier nicht zufällig, sondern ihr wisst ja, wir haben wie viele Evangelien, die über Jesus berichten? Wir sind ja kurz vor Ostern. Vier ist eigentlich merkwürdig, ne? Aber schon interessant, wenn wir dann gucken, wer sich womit beschäftigt. Wer sich wirklich mit den großartigen Taten befasst, das ist Markus. Markus ist der Typ von den Evangelien, dessen Evangelium ist eigentlich wie so ein Actionfilm. In den Übersetzungen steht dann immer alsbald und sofort. Und dann macht er das und dann passierte das. Und dann dieses Wunder. Er berichtet nur von diesen Wunderzeichen und Dämonenaustreibungen. Und das ist so ein Action-Ding, die großartigen Taten und Wunder und Zeichen. Davon berichtet Markus. Und dann kommen, und das sind ja die synoptischen Evangelien, das sind die vom Griechischen her, die man zusammensieht oder zusammen betrachtet, weil sie aus einer gleichen Quelle und ähnlichen Quellen geschöpft haben. Das sind dann der Matthäus und der Lukas. Ja, die berichten wie kaum ein anderes von diesen Evangelien, die überliefern diese ganzen Reden und Predigten, und zwar im internen Jüngerkreis wie auch diese großen Massenversammlungen, ja, wo Jesus zu den Massen geredet hat. Und das berichten die. Und in jeder Hinsicht besonders, und jetzt kannst du das erste Bild ranwerfen, ist einfach der Johannes. Das ist ein ganz besonderes Evangelium. Und wenn die anderen, wenn du überlegst, der Markus hat das eigentlich geschrieben, so damit für Anfänger, damit die zum Glauben kommen. Und die anderen, Matthäus hat sehr stark für Juden, für gläubige Juden geschrieben, und der Lukas mehr für Heiden, für Griechen. Sie haben es chronologisch und die ganzen Lehren und so weiter. Und der Johannes, das ist ja das, was am spätesten verfasst worden ist. Man sagt ja, er wurde circa über 90. Und man sagt ja auch über Johannes, dass er von dieser ganzen Jüngertruppe, einmal ist ja die Rede von diesem großen Kreis der 70, dann von diesem Kreis der 12 Apostel, und dann ist noch dieser engere Kreis von den dreien die Rede, ne? Und da gehörte auch Johannes dazu, zu diesem engeren Kreis. Und dann heißt es sogar, er lag am Herzen Jesu. Er war wohl der engste Freund von Jesus auf dieser Erde. Und er verstand ihn wie kein anderer. Und deshalb ist sein Evangelium eigentlich wirklich für reife Gläubige, weil er berichtet nicht nur irgendwelche chronologischen Tatsachen oder Reden. Er publiziert dann auch manche Wunder, sogar manche, die anderen gar nicht publiziert haben. Und er macht auch manche von diesen Reden und vor allem auch Einzelgespräche. Wenn ihr euch überlegt, wie viel Wert der Johannes auf Einzelgespräche legt. Dieses Gespräch in Kapitel 3 bei Johannes mit Nikodemus. Was für ein intensives Einzelgespräch. Und er sagt ja, du bist der Schriftgelehrte, der Theologieprofessor von Israel. Und du weißt das nicht, dass man von Neuem geboren werden muss? Und macht, lässt sich auf. Und diese Einzelgespräche in einer Tiefe, Kapitel 4, gleich weiter, geht der Johannes in so ein tiefes Gespräch mit einer samaritischen Frau. Diese Frau am Jakobsbrunnen. In einer Tiefe. Und da wird diese ganze Geschichte erzählt. Und Jesus hat diese Offenbarung über diese Frau. Und diese Frau ist so bewegt, geht in ihren Ort und löst eine Erweckung aus. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Weil Jesus eine intensive Begegnung mit einer Frau hat, wird in einem Ort, in einem ganzen Ort, eine Erweckung ausgelöst. Und wie die Männer damals waren, dann kommen sie hinterher, sie kommen dann zu Jesus und dann kommen sie zurück. Ihr könnt das gerne nachlesen. Kommen sie zurück und sagen, jetzt glauben wir nicht nur aufgrund des, was du uns gesagt hast. Wir haben uns jetzt überzeugt und haben selber erkannt, dass das der Messias ist. So sind die Männer damals gewesen. Ja, da von einer Frau, das ist ja, oh, wie demütigend. Aber interessant, dass der Johannes diese Details so auffasst und so berichtet. Und dann auch diese Einzelgespräche und Begegnungen, gerade auch mit zwischen Jesus und Petrus bei der Fußwaschung. Ja, das ist so intensive Begegnung und das ist so krass. Und dann ist da eben auch noch, dass er eben nicht nur tiefgehend in diesen Einzelbegegnungen, sondern der Johannes fängt sein Evangelium ganz anders an als die anderen. Markus fängt dann irgendwie gleich, der fängt auch mit Action an, gleich sofort. Ne, und Jesus trat auf, da wird auch gar nicht viel von der Geburt berichtet und ja, er trat auf und sagt, jetzt ist das Himmelreich nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So geht's bei Markus gleich mit Action, geht gleich mit Action los. Matthäus und Lukas, die erzählen ja die Vorgeschichten mit der Flucht nach Ägypten und die Volkszählung. Ihr kennt das alles mit Matthäus und Lukas. Das ist so detailliert. Und Johannes fängt ganz woanders an. Und das kannst du nur durch Offenbarung, versteht ihr? Der hat Offenbarung. Das ist nicht das, was da faktisch passiert ist und chronologisch aufgeschrieben ist. Im Anfang war Gott. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das heißt, du musst dir überlegen, da kannst du, ich gedacht, Mensch, was für ein Predigtitel. Wie hieß Jesus eigentlich, bevor er geboren wurde? Das Wort. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, zu Maria, als er auf die Erde kam. Jesus hatte einen anderen Namen, er ist das Wort, das Gott gesprochen hat. Alles ist durch Jesus gemacht. Was für eine Offenbarung durch Johannes. Und ich will auf etwas ganz Spezielles, ich will euch nur zeigen, wie besonders dieses Johannesevangelium ist. Es ist außergewöhnlich. Und vor allem zielt er dann auf etwas ab. Und er zielt auf die Identität von Jesus ab. Das ist so krass. In keinem der anderen Evangelien wird so deutlich, wirklich ausgesagt und herausgearbeitet, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das ist sehr krass. Bei Johannes kommt das ganz deutlich rüber. In anderen wird das so angedeutet, aber bei Johannes kommt das ganz klar. Das ist der Sohn Gottes. Und vor allem kommt das natürlich raus, dass er Jesus zu Wort kommen lässt mit den sogenannten sieben Ich-Bin-Worten. Dass Jesus sagt, das ist meine Identität. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weinstock. Ich bin die Tür. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Das ist so stark. Er arbeitet neben den Taten und den Worten, die er auch behandelt, aber er arbeitet die Identität von Jesus heraus. Und dann passiert noch etwas. Und auch wenn er diesen Schwerpunkt, die Konzentration darauf legt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, vermittelt Johannes trotzdem Einblicke in das Leben von Jesus. Das ist so krass, dass er, da ist zum Beispiel der kürzeste Vers in der Bibel, das ist in dem Auferstehungsbericht seines Freundes Lazarus. Kennt ihr den kürzesten Bibelvers? Der steht im Johannesevangelium. Es sind nur zwei Worte. Jesus weinte. Das ist der kürzeste Bibelvers. Zwei Worte. Jesus weinte. Auch obwohl er sagt, Jesus ist Gottes Sohn, merkt ihr, er arbeitet auch heraus, dass Jesus trotzdem auch der Menschensohn ist. Dass er, obwohl er Gottes Sohn ist, total Mensch war. Jesus weinte. Er berichtet davon, dass Jesus dürstete, dass er hungerte, dass er müde wurde. Das finde ich so krass. Das macht er so krass. Er ist der Sohn Gottes und er ist auch wirklich Mensch. Das ist eine ganz starke Offenbarung. Und er arbeitet etwas heraus, das kommt in den anderen Evangelien überhaupt nicht rüber. Und jedes Mal, wenn ich die nächsten Male komme, werde ich diesen Aspekt, der jetzt kommt, der eine Offenbarung an Johannes ist, werde ich das weiter verfolgen. Und zwar nimmt kein Evangelium so sehr den Fokus und die Konzentration darauf, dass Jesus als Menschensohn auch total abhängig von seinem Vater war. In keinem anderen Evangelium wird das so stark berichtet, dass er immer wieder den Vater suchte, als er auf der Erde war. Was tust du, Herr? Was machst du? Was soll ich tun? Was sagst du diesen Menschen? Was soll ich ihnen sagen in deinem Auftrag? Und wir haben uns in Kirche, in der Gemeinde, die letzten Wochen, und ich finde das wirklich spannend, weil das Johannes-Evangelium ist tief, wir haben uns damit befasst, mit diesen ganzen Vorgeschichten, diesen mit der Fußwaschung, mit all diesen Dingen, die vorher passieren. Johannes 13, 14, 15, dem Weinstock und so weiter, gerade in Kirchheim befasst. Und das hat in mir eine Liebe, eine Sehnsucht nach dem Johannesevangelium hervorgerufen, dass ich mich da wieder reinbegeben habe und dass ich gemerkt habe, wow, diese Abhängigkeit von Jesus und seinem Vater, es zeigt, wie Jesus fortwährend betete, um die Absichten für seinen Dienst auf der Erde zu erkennen. Und es hat mich total geflasht, weil das habe ich zum ersten Mal bewusst, ich habe es vorher nicht gehört, da war ich schon Anfang 30, das ist knapp 30 Jahre her, da war ich auf einer Leiterschaftskonferenz von Colin Urquhart, manchen von euch ist ja bekannt, und habe zum ersten Mal diese Dinge gehört, dass selbst der Gottessohn, als er auf der Erde war, in totaler Abhängigkeit von seinem Vater gelebt hat. Das war so in den 90ern. Ich habe das nochmal nachgehört. Das war vor knapp 30 Jahren. Dann habe ich das nochmal recherchiert. Und das hat mich wieder neu berührt. Dann habe ich da knapp vor 20 Jahren hat mich das nochmal total berührt. Und jetzt hat mich das wieder so berührt. Und ich möchte euch eins sagen. Und wenn du jung im Glauben bist und wenn du auch ihr liebe Grüße online, die jetzt zuguckt oder das nachhört, wenn du jung im Glauben bist und diese Botschaft jetzt hörst, wenn du jung im Glauben bist, dann nimm sie auf, sie wird dein Leben verändern. Ich weiß, was es mit mir gemacht hat und ich bin jetzt 60 Jahre alt und ich möchte aufhören, meine eigenen Werke zu tun, aus eigener Initiative meine Dinge umzusetzen, damit mir Dinge gefallen, damit ich glücklich bin, weil ich meine, dass das ist, weil das meine Meinung, mein Gefühl ist. Die Frage ist, ist es der Wille Gottes, ist das jetzt dran? Was will der Vater tun? Das hat Jesus getan. Und ich will es endlich begreifen, mit meinen 60 Jahren, dass ich gucke, was tut denn der Vater? Das Gleiche tut der Sohn. Und das möchte ich lernen. Seid ihr dabei? Möchtet ihr das auch? Also die Botschaft ist ganz vorrangig an Leute, die länger im Glauben dabei sind. Aber wenn du jünger im Glauben bist und zum Glauben, dann ist das eine fantastische Botschaft, dass du dich jetzt schon damit beschäftigen kannst. Weil ich sehe ja, was es 30 Jahre mit mir gemacht hat. Und das Wort Gottes ist lebendig in uns. Und wenn wir offen sind, dann ist es als Same in uns. Und es hat Kraft, das auszurichten, wozu Gott es gesandt hat. Amen. Seid ihr gespannt, ihr Lieben? Und es gibt immer so Stichworte. Und das ist wirklich ganz spannend. Und das erste Stichwort, da kommen wir gleich drauf. Jetzt können wir in die nächste Folie auch gehen. Das ist unser Thema heute. Und es wird die nächsten Male, es kann sein, dass es dreimal ist, viermal ist, fünfmal, ich habe keine Ahnung. Aber Gott hat etwas in mir ganz neu geweckt. Ich möchte leben im Einklang mit Gott. Und ich glaube, dass das für uns als einzelne Christen so wichtig ist und dass es lebendige Gemeinden gibt, die versuchen, im Einklang mit Gott zu leben und sich zu bewegen. Weil es ist so leicht, eigene Werke zu produzieren. Es ist so leicht, eigene Initiativen zu... Und wenn man jung im Glauben ist, dann sagt der Herr, wir kennen das ja mit kleinen Kindern, ich will auch helfen, Mama. Und dann lässt ihr, da ist ja alles gut, mach mal. Aber irgendwann muss man begreifen, es gibt eine Art und Weise, wie Gott die Dinge getan haben möchte. Amen. Und wenn wir reifer werden, dann möchten wir das auch. Und ich hatte ganz klar diesen Impuls, dass heute ganz stark um Offenbarung geht und deshalb nicht viele Bibelworte an die Wand zu werfen, sondern wir sind heute einfach nur im Johannesevangelium Kapitel 15. Da kommen dann einzelne Verse raus, wenn ihr eine Übersetzung dabei habt. Und Johannes 5 auch. Ich steige mal mit Johannes 5 an. Johannes 5 und 15 könnt ihr euch gut merken. Johannes 5 und Johannes 15. Und zuerst lese ich mal aus Johannes 5, weil es geht erstmal um Jesus, um das Vorbild von Jesus. Und dann geht es darum, dass wir dieses Vorbild von Jesus, dass wir dem folgen sollen. Dass wir das nachmachen sollen, was Jesus, wie Jesus mit dem Vater gelebt hat. Jetzt gucken wir das Vorbild von Jesus an in Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 17, 19 und 20a. Ich lese jetzt Johannes 5 nach Hoffnung für alle. Zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken und ich folge nur seinem Beispiel. Vers 17. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und dann Vers 20, den ersten Teil A noch. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Das ist großartig. Ich glaube, dass es total dran ist, dass unser Leben im Einklang mit Gott immer mehr hineinkommt. An der Stelle, wo wir zum Glauben gefunden haben, da sind wir mit dem Herrn verbunden worden. Das wie bei dem Weinstock dann auch. Da sind wir eingepfropft worden in diesen Weinstock. Jetzt gehören wir zu Jesus. Und ihr wisst, wie das dann so ist. Man hat ja noch einen eigenen Willen und so weiter. Können wir einmal kurz das Licht ausmachen, aber dann wieder, dass wir es einmal cool sehen. Dass wir das Bild einmal kurz stehen bleiben. Nur, dass wir es einmal cool sehen. Das sieht auch nicht viel besser aus, aber das ist ein Ehepaar, was da so entweder einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang erlebt. Und die sind im Einklang. Und das ist ein wunderschönes Bild, weil Jesus spricht ja auch von seiner Braut, ja, dass er eins ist mit seiner Braut, die rein ist. Und dass Gott das Verlangen hat, dass unser Leben immer mehr im Einklang mit ihm kommt, je länger wir ihm folgen. Amen. Je länger wir dabei... Nicht, verstehe, du wurdest gerettet und das ist dann der Höhepunkt gewesen. Nein, der Vereinigung. Sondern es ist ja dann wirklich, weil wir, so wie Udo Lindenberg singt, ne? Ich mach mein Ding. Das ist das Motto vieler Christen, ne? Vorne ich folge Jesus, hinten ich mach mein Ding. So diese zwei Seiten, diese Ambivalenz in unserem Leben. Kennt jeder irgendwo, ne? Und dann geht man so ein bisschen wieder getrennt. Und je länger wir Jesus folgen, und auch als Gemeinde, unser Leben sollte immer mehr in Einklang mit Gott kommen. Amen. Ich dachte, es wäre viel besser zu sehen, aber... Okay, ihr Lieben. Also Gott hat da in etwas in uns schon begonnen durch die Wiedergeburt. Er hat da etwas begonnen, dass unser Leben in Einklang mit ihm ist. Aber er möchte das vervollkommnen. Er möchte das vertiefen in unserem Leben. Und von wem könnten wir das besser lernen als von Jesus? Jesus sagt doch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig überladen seid. Kommt und lernt von mir, lernt. Und stell dir das mal vor, Jesus war wirklich Mensch auf dieser Erde. Weil wir immer denken, ja, das war doch Gottes Sohn. Und der macht hier Aussagen, was ich vorgelesen habe. Der Sohn kann von sich selbst aus nichts tun. Du sagst doch, er hätte doch essen oder trinken oder er hätte doch gehen können. Wir wissen, was damit gemeint ist. Er konnte von sich aus nichts tun, was Ewigkeitswert hat, was für immer bleibt. Versteht ihr? Natürlich kannst du irgendwelche Dinge tun, aber Dinge, die in der Ewigkeit zu finden sind, die wirklich im Willen und in den Absichten Gottes sind, das ist ja gemeint, das kann er nur tun, wenn er mit dem Vater verbunden ist, wenn er erkennt, was ist denn dran, was soll ich denn überhaupt tun? Und das Coole ist, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Jesus und uns? Das ist jetzt mega interessant. Jesus war zuerst Gottes Sohn, der sich dann bewusst dafür entschieden hat, ein Menschenkind zu werden. Seid ihr bei mir? Er war Gottes Sohn und hat entschieden im göttlichen Ratschluss mit seinem Vater, ich werde jetzt Mensch. Das feiern wir zu Weihnachten. Und warum? Weil das im Heilsplan, im Erlösungsplan Gottes liegt, weil nur ein Mensch von der gleichen Sorte konnte die Sünden der Menschen auf sich nehmen. Und Gott ist ja unsterblich. Deshalb musste Gott Mensch werden, um sich mit unseren Fehlern zu identifizieren. Die Bibel sagt, der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er ist Mensch, er identifiziert sich mit uns, mit unseren Sünden. Und er musste Mensch werden, um sterben zu können. Weil die Bibel gesagt hat, jede Seele, die sündigt, muss sterben. Das ist das universelle Gesetz. Und deshalb wurde der Gottessohn ein Menschensohn. Und das ist der Unterschied. Denn keiner von uns, hat gewählt, auf diese Erde zu kommen. Stimmt's? Du nicht, wir nicht. Da waren zwei Erwachsene, die waren intim, die haben uns gezeugt und über allem ist der ewige Gott, der gesagt hat, so im Ratschluss, guck mal Jesus, guck mal Heiliger Geist, die Typen laufen alle schon rum. Guck mal, ich habe noch was in Gedanken. So jemand wie den brauchen wir noch. Oder wie den. Oder wie die Angelika. Ihr versteht, was ich sagen will. Die haben uns gerade noch gefehlt. Und zwar nicht ironisch gemeint. Die fehlen auf der Erde. Wir brauchen solche Typen und Typinnen auf der Erde. So Menschen brauchen wir. Keiner von uns hat das entschieden, versteht ihr? Aber Gott hat dich in seinen Gedanken gehabt. Du sollst leben. Und das ist der Hammer. Das ist der Unterschied. Jesus war Gottes Sohn und entschied sich, Menschensohn zu werden. Und jetzt sind wir wurden gezeugt, sind auf dieser Erde. Warum bin ich hier? Und wenn wir das geschnallt haben, dann kriegen wir Offenbarung und dann werden wir gerettet und wiedergeboren und dann werden die Menschenkinder zu Gotteskindern, zu Söhnen und Töchtern. Versteht ihr, es ist ein Unterschied zwischen dem ewig einzigen Sohn Gottes, Jesus, ist natürlich dieser Unterschied, aber der ist auch etwas stark Ähnliches. Wir sind jetzt, genau wie Jesus, auch Söhne und Töchter Gottes. Und Jesus sagt, lern von mir. Und dieser ewige und einzige Gottessohn, der Mensch wurde, sagt, ich, und wir haben die Evangelien gelesen, wir haben seine Frucht gesehen, wir haben gesehen, was der Mann getan hat und was da passiert ist. Und das sind gewaltige Dinge, oder nicht? Und er sagt, ich kann von mir aus nichts tun. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Ich und der Vater sind eins, was ich vom Vater höre, das sage ich. Und dieser Kontext, dieser Zusammenhang von Johannes 5, wo Jesus das sagt, das ist im Prinzip eine Verteidigungsrede, wenn ihr euch das Kapitel 5 anguckt. Was war nämlich passiert? Und das ist eine ganz wichtige Begebenheit. Und das unterstützt das, dass Jesus von sich aus nicht einfach was machen konnte. Der Kontext ist, dass er gerade am Teich Bethesda war und diesen Mann, der da 38 Jahre lang lag, geheilt hatte. Und jetzt überlegt mal im Zusammenhang mit dieser Predigt, im Einklang mit Gott, und dass Jesus sagt, ich kann ohne den Vater nichts tun. Da lagen Hunderte oder Tausende Kranke. Denkt mal nach. Jesus kommt nicht einfach dahin und sagt, Schluss hier am Teich, bitte alle aufstehen, ihr seid alle geheilt, geht nach Hause. Sondern er geht in Abhängigkeit von seinem Vater an diesen Teich Bethesda. Und er hat nur eine Begegnung mit einem Kranken. Weil es gibt ja andere Berichte, da heißt es, dass die Kranken zu Jesus kamen. Das ist ein großer Unterschied. Weil, wenn die Kranken, dann hat der Vater sie ihm sozusagen geschickt. Und die kamen im Glauben zu ihm, heißt es. Und dann heißt es an manchen Stellen, und da heilte er alle, wo die zu ihm kamen. Auch wie diese eine Frau, die kam ja und mit die blutflüssige Frau. Die kam im Glauben zu ihm und dann ging Kraft von ihm aus. Aber wo Jesus von sich aus aktiv Menschen dienen konnte, da konnte er nicht einfach in ein Krankenhaus gehen und sagen, das Krankenhaus leer, sondern Gott heilt diesen einen Mann. Und das war an einem Sabbat. Das ist sehr wichtig, dass wir diese Abhängigkeit von Jesus in dieser Situation erkennen. Er agiert nicht einfach unabhängig vom Vater. Und der Hammer ist dann wird er angegriffen, weil er ausgerechnet an einem Sabbat diesen Kranken, an diesem jüdischen, hochheiligen Feiertag geheilt hat. Und dann kommen die Pharisäer. Wer hat dich geheilt? Und er wusste das zuerst nicht. Dann begegnet er Jesus nochmal. Ja, das war Jesus. Dann erzählt er ihnen das. Und dann machen die Jesus an. Das ist eigentlich eine Verteidigungsrede, was Jesus dann hier sagt. Ich mache keine eigenen Werke. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und ich sage das, was der Vater tut. Versteht ihr? Sondern wenn ihr jemanden anklagen wollt, dann klagt mein Vater, dann klagt Jahwe an, auch euren Gott. Der hat mich nämlich beauftragt, diesen Mann hier zu heilen am Sabbat. Der ist schuld. Es ist wirklich krass, was hier abgeht, ja? Wow, das ist wirklich stark. Oh, Jesus, das ist so großartig. Hey, eigentlich wissen wir das alle, dass wir auch ohne Jesus nichts tun können. Aber etwas wissen und etwas wirklich tun und darin zu leben, das sind zwei Realitäten, stimmt's nicht? Das sind zwei Paar Schuhe. Und ich sage es noch einmal, ich bin 60 und ich möchte das, was ich erkannt habe, leben und erleben. Seid ihr bei mir? Ich möchte das erleben. Weil Jesus war in dieser Abhängigkeit vom Vater. Und deshalb ist dieses erste Stichwort bei diesem Thema, Leben im Einklang mit Gott, das ist Abhängigkeit. Okay, das nächste Bild. Das ist richtig. Ihr denkt jetzt erstmal, das kommt gleich noch Lernen mit der Abhängigkeit und so weiter. Weil jetzt kommen wir auf die Menschen. Jetzt kommen wir darauf, wie wir damit umgehen müssen. Wie wir das lernen müssen. Wir wissen, dass wir nichts tun können. Und dann nehmen wir mal den Petrus. Er war immer der Aktive. Er war der Initiative. Er rannte sozusagen immer voraus. Und meinte sogar, es besser zu wissen als Jesus. Auch seine Mutter manchmal, ne? Jetzt musst du doch auftreten. Jetzt ist doch meine Stunde noch nicht gekommen. Wir Menschen, wir haben oft so, wir meinen, das müsste Jesus jetzt tun. Kennt das irgendjemand? Ja. Das ist doch jetzt dran. Und dann diskutiert, wieso hast du nicht? Ich war doch, hatte doch. Und wir machen unser eigenes Ding. Versteht ihr? Und ich finde das Bild so bezeichnend, weil in dieser Situation, wo Petrus auf dem Seher gehen. Und das sind diese Wellen, das sind ja Fischersleute, die kannten sich also mit Wellengang eigentlich aus. Aber es muss furchterregend gewesen sein. Und dann, wo er Jesus dann auf Wasser geht, erstmal denkt sie, es ist ein Gespenst, wenn ihr die ganzen zusammenhängenden Berichte lest. Und dann sagt er, Herr, wenn du es bist, dann heißt es mich doch zu dir zu kommen auf dem Wasser. Eigentlich eine ziemlich verrückte Idee, oder? War doch eigentlich gar nicht nötig. Ihr versteht, was ich sagen will. Ich habe schon so viele Predigten selber darüber gehalten, so viele selber darüber gehört. Aber ich finde es eigentlich irre. Worum geht es hier eigentlich? Versteht ihr? Wird dadurch jemand gesund? Wird dadurch jemand gerettet? Ihr versteht, was ich sagen will. Ich glaube, Petrus hatte einfach Bock auf eine coole Erfahrung. Und Jesus hat diesen Humor und sagt, okay, probier mal aus im Übernatürlichen. Und so können wir am Anfang, Jesus ist ja ein Baby noch, Petrus ist noch ein Baby im Glauben. Und so habe ich ja gesagt, so lassen wir auch unsere Kinder so ein bisschen agieren. Und Gemeinde darf auch Übungsfeld sein, auch mit Geistesgaben. Ihr versteht, was ich sagen will. Lasst uns nicht so überkritisch sein, wenn bei prophetischen Reden oder bei Heilungsgebieten, wenn nicht sofort alles perfekt läuft. Amen. Es geht nicht um Perfektionismus in Gemeinde. Wir sind auch wir müssen so einen geschützten Raum haben, vielleicht nicht in öffentlichen Gottesdiensten, die überall übertragen wird, aber so in den kleineren, interneren Gruppen muss es Übungsfelder und Übungskreise, Spielplätze geben, wo man das üben darf. Und ich finde das so humorvoll vom Vater und von Jesus. Ja, dann komm doch. Und soll er glaubt und auf Jesus guckt, passiert ja gar nichts erstmal. Das Wasser trägt ihn. Das ist der Hammer. Und irgendwann wird sein Bewusstsein so richtig wach. Ey, Petrus, was machst du hier eigentlich? Bist du völlig blemblem? Bist du völlig durchgeknallt? Das hat doch gar keinen Sinn. Warum willst du auf dem Wasser Jesus entgegenlaufen? Das ist nicht im Heilsplan Gottes, da wird keiner gerettet. Es passt. Was machst du hier eigentlich? Ist doch völlig. Lass doch Jesus lieber zu dir ins Boot kommen. Und ich glaube, dass Jesus, der Vater, dass sie das mit Humor, also manche Fehler, die wir machen, ich glaube, dass der Himmel manchmal schmunzelt. Glaubt ihr das auch? Wir werden nicht ausgelacht von Gott, sondern wie kleine Kinder, wo du denkst, und das ist da aber dann süß, niedlich, seid mal ehrlich. Ihr versteht, dass manchmal der Himmel schmunzelt über uns. Wir werden vom Vater und von Jesus nicht ausgelacht. Niemals lacht Jesus oder der Vater dich aus. Amen. Der Teufel klagt dich an und er lacht dich dann auch aus. Aber Jesus, er schmunzelt über uns, sagt, okay, probier's mal. Und ich finde das so krass. Er war im Willen Gottes, er hatte Jesus ja gefragt. Und dann zweifelt er und dann sinkt er. Wie oft passiert das uns auch? Dass wir etwas beginnen, es ist im Willen Gottes und dann läuft irgendwas schief. Und dann denken wir, oh, was ist das denn jetzt? Bin ich gar nicht im Willen Gottes? Doch, Petrus war im Willen Gottes, er hat nämlich nachgefragt. Aber er guckt dann auf die Umstände. Er hört und fühlt in sich rein. Und ach, du liebe Zeit, Wind und Wellen, das Wasser kann mich gar nicht tragen. Ist ja unwissenschaftlich, was ich hier mache. Und Jesus lässt uns nicht versaufen, ihr Lieben. Er hält den Petrus. Ich denke, das war eine krasse Erfahrung. Aber auch ein bisschen verrückt von Petrus, oder? Und so sind wir auch manchmal ganz schön crazy. Und lass uns jetzt mal gucken. Jetzt gehen wir in Johannes 15 rein, wo Jesus das sagt, was er gelebt hat, wo er das seinen Jüngern jetzt beibringt, in diesem Gleichnis vom Weinstock. Ich lese nur die zentralen Verse, um was es mir geht, dass er diese Abhängigkeit, die er vom Vater lebte, dass seine Jünger das auch leben. Also Johannes Kapitel 15, ab 4 und dann 5 oder, nee, ich glaube 5 nicht, warte mal, ich gucke nochmal. Bleibt in mir, ich lese nach Schlachter, bleibt in mir und so bleibe ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich aus selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, Denn getrennt von mir oder ohne mich, übersetzen andere, könnt ihr nichts tun. Wow. Das ist praktisch dieser Übertrag, den er als sein Lebensbuch hat. Ich bin abhängig vom Vater. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Jetzt bringt er das seinen Jüngern bei. Ihr wisst, dass es diese Bibelstelle gibt. Das ist aus dem Korintherbrief, wo es heißt, es ist aber von Gott, dass ihr in Christus Jesus seid. Das hat Gott, der Vater, gemacht. In dem Moment, wo wir gerettet wurden, wo wir von Neuem geboren wurden, wo hat der Vater uns in Christus hineinversetzt. Und das ist ein gutes Bild. Der Herr ist mein Fels und meine Burg. Wir sind in ihm. Der Feind, wenn er dich antasten will, er muss an Jesus vorbei. Verstehst du? Jesus ist deine Burg. Du bist in der Burg von Jesus. Deshalb, wenn der Feind dich bedroht, hey, er ist mit Jesus konfrontiert, weil Jesus in dir ist und du in Jesus bist. Und das heißt, wenn Jesus das so sagt, wenn ihr in mir bleibt, das heißt, in meinem Willen, in meiner Liebe, in meinen Absichten, in der Position, die ich euch geschenkt habe. Und manchmal meinen wir es besser zu wissen, und dann machen wir diesen Schritt und begeben uns sozusagen aus Christus heraus. Ihr versteht, aus seinen Absichten, aus seinem Willen. Weil in seinem Willen, in seinen Absichten, in seiner Liebe sind wir geschützt. Dann sagen wir, hast du mich verlassen? Ich bin bei euch alle Tage. Der Herr verlässt dich nie. Hebräerbrief. Niemals wird Gott uns versäumen oder verlassen. Das kann nicht passieren. Derjenige, der weggeht, das sind immer wir. Versteht? Wir verlassen seine Liebe. Er liebt uns immer. Aber wir gehen von seiner Liebe weg. Wir gehen aus seinem Willen, aus seinen Absichten heraus. Und er ist immer der, der uns nachgeht. Hallo. Meinst du nicht, dass das falsch ist, was du gerade tust? Und der Geist Gottes ist manchmal sehr zart. Und wir können diese Stimme überhören. Und die Bibel warnt davor, dämpft nicht den Heiligen Geist. Macht es nicht. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Weil der Herr macht manchmal nur so bei dir. Das kannst du überhören. Das kannst du echt überhören. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe den Heiligen Geist in meinem Leben öfter betrübt. Ich habe den Heiligen Geist manchmal in meinem Leben gedämpft. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe bewusst manchmal mein Ding gemacht. Ich schäme mich, aber ich muss das sagen, weil es die Wahrheit ist. Und es ist nicht gut, es hat mir nicht gut getan. Es war nicht gut für mein Leben. Man denkt immer, ich weiß das, ich kenne mich doch aus. Und es tut uns nicht gut. Und Jesus sagt, ihr könnt nichts, was von Bedeutung ist, was im Himmel mit Ewigkeitswert wiedergefunden wird, was für immer bleibt, da kannst du nichts von tun. Du kannst Dinge machen, peng, die machst du heute und die sind morgen vergangen und wie ein Luftballon geplatzt. Aber wenn Jesus sagt, mach das, tu das, diese Werke, die du in Christus tust, in seinem Willen, in seinen Absichten, die werden alle im Himmel in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Ist das cool oder ist das cool? Es wird alles wiedergefunden werden. Ich habe so viel Unsinn in meinem Leben verzapft. Ich habe so viel Blödsinn geredet in meinem Leben. Ich habe so viele unnütze Werke getan. Ich sage, ich bin 60 Jahre alt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte die Zeit, die ich noch habe, nutzen. Und Vater, was tust du? Jesus, was sagst du diesen Menschen? Was ist hier dran? Ohne mich kann ich nichts tun. Und jetzt mach mal dieses letzte Bild. Ah, ich find das so cool. Abhängigkeit von Jesus lernen und genießen. Ich finde dieses Bild. Ich hatte ganz klar den Eindruck, ich soll euch keine Bibelstellen heute an die Wand werfen, sondern Bilder sagen manchmal mehr als 1000 Worte. Und ich finde dieses Bild so toll. Da ist Jesus. Er ist mein Freund, er ist der Vater. Ich gehe an der Hand des Vaters. Und ich weiß, dieses Thema Abhängigkeit von Gott lernen, im Einklang mit Gott leben, dieses erste Stichwort, was selbst Jesus auf der Erde lernen musste, denn im Himmel war er immer mit dem Vater vereint. Auf der Erde war er weg vom Vater aus dem Himmel. Ihr versteht, was ich sagen will. Wie wir, war hier auf dieser Erde, im Vorhof der Hölle sozusagen. Und er musste lernen, in der Abhängigkeit vom Vater zu leben. Und dafür müssen wir uns bewusst entscheiden. Und ich weiß ja, was für in unseren Kellergewölben für Wölfe heulen und welche alte Rebellennatur in uns sitzt. Das muss mir keiner erzählen. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ich mein Leben angucke, wenn ich das Leben von Menschen, die Rat gesucht haben, angucke, wir Menschen sind ganz schöne Rebellen. Wir können ganz schön trotzig und rebellisch sein. Der Prophet Jeremia hat es gesagt, das menschliche Herz ist ein trotzig, so aggressiv und verzagt Ding depressiv. Wir schwanken immer von Aggression zu Depression. Ich bring dich um, wenn du mir das tust. Oder dann, ich bring mich um, es hat keinen Zweck. Immer von dieser Aggression gegen andere zu Aggression gegen sich selber. Verstehe immer zu. Wir sind manchmal ganz schön durchgeknallt und verrückt. Zwischen Aggression und Depression. Prophet Jeremia vor Jahrtausenden hat das gesehen von Gott als Offenbarung. Und so ist die Wahrheit. Und jetzt kommt dieser Typ da aus Kirchheim und erzählt mir, dass ich Abhängigkeit von Jesus lernen soll. Mir Rebellen, mir trotzigen Typen erzählt er, was will der von mir? Ich wollte nur, dass du die Fehler, die ich alle gemacht habe, nicht machen musst. Dass du die möglichst vermeidest, dass du lernst, hey, das ist ein anderes Ding wie im natürlichen Leben, wo du dann 18 bist, wo du 20, du musst dein Elternhaus verlassen, du musst deine eigenen Wege gehen, du musst deine Identität finden. Amen, bin ich bei dir. Ja, und Bibel sagt auch, Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr bleibt bei mir. Das ist ein anderes Ding, versteht ihr? Dieses Ding hier, vom Vater im Himmel und von unserem Herrn Jesus Christus ist ein anderes Ding. Je mehr wir das lernen, das ist etwas, wozu wir uns entscheiden müssen. Dazu wird der Heilige Geist dich nicht zwingen. Diese Abhängigkeit von Jesus, so wie der Herr Jesus mit dem Vater vom Vater abhängig war und ihn gesucht hat, so müssen wir das lernen. Von Jesus, unserem Herrn, von unserem Vater im Himmel abhängig zu werden. Das müssen wir wählen. Es wird niemand für dich tun. Vor allem müssen wir das nicht nur wählen, wir müssen das wählen, bewusst. Und dann müssen wir das lernen zu genießen. Es ist schön, in der Abhängigkeit von Jesus zu sein. Weil dann wirst du entspannter, wie Jesus bei den Pharisäern. Sorry Leute, mein Vater hat mir gesagt, den am Sabbat zu heilen. Ihr versteht, was ich sagen will. Du wirst so entspannt, weil du kannst es den Menschen nicht recht machen. Das ist so schlimm, diese Gefallsucht in uns Menschen. Gott möchte dich davon freisetzen. Du bist nicht dazu da, nur Bücklinge vor Menschen zu machen. Du bist dazu da, was tut der Herr? Was will der Herr von mir? Geh an seiner Hand und in seinen Fußspuren gehst du immer richtig. Ich finde das so cool und ich möchte das so sehr lernen. Hey, ihr Lieben. Ich möchte mit uns beten. Ja, Vater, du hast gute Absichten. Jesus, du hast so gute Absichten mit unserem Leben. Und es ist so toll zu lernen von dir und die Dinge zu sehen, die du gemacht hast, ja. Und ja, wenn wir in unsere Gemeinden gucken, dann können wir erkennen, wie wir uns manchmal selber betrügen und wie wir von Dingen reden, die wir in der Bibel gar nicht finden, wo wir sagen, ja, wir sind so opferbereit. Wir bringen Opfer, wir haben uns verpflichtet, für ein paar Jahre das und das zu tun. Und du willst gar nicht, dass wir uns verpflichten und denkst, aber ich habe noch von keinem irgendwo in einer Gemeinde gehört, oh, ich bin so glücklich, so abhängig von Jesus und vom Vater zu sein. Es ist so schön. Oh. Und ich möchte das lernen, Herr. Ich möchte lernen, darauf zu gucken, was du tust, Vater, was du vorhast in jeder Begegnung mit Menschen, in jeder Versammlung. Und danke, Herr, obwohl Gabi und ich uns nicht abgesprochen hatten, Ich wusste nicht, was sie spielt. Sie wusste nicht wirklich, worüber ich predige. Das ist so krass, ja. Wie du diese Lieder genommen hast. Wow. Wie du das zusammenfügst. Man kann menschlich so viel planen und machen. Und dann ist das nicht stimmig. Ich danke dir für diese Stimmigkeit. So in dem Fließen, was du heute hier willst. Und Herr, wir kommen einfach zu dir. So, wir sind auch oft so Petrus-Typen. Und ich habe im Herzen so diesen ersten Vers aus dem Hebräer Kapitel 6, wo von den Grundlagenlehre die Rede ist, tut Buße von den toten Werken. Alles, was du uns nicht gezeigt hast. Alles, was du nicht gesagt hast, das sollst du sagen. Sind eigene Werke. Manchmal denken wir, nur wenn wir moralisch, ethisch irgendwie uns verfehlt haben, das wäre Sünde. Dabei heißt Sünde im Griechischen Hamartia, Zielverfehlung. Und so oft sind wir einfach fleischlich initiativ, religiös fleischlich initiativ und machen eigene Werke und die werden wir im Himmel nicht wiederfinden. Und deshalb bitte ich dich für mein Leben, ich habe so viel Unsinn verzapft, ja. Bitte dich für meine Schwestern und Brüder hier. Alles, was nicht aus Gott geboren ist, die ganzen Dinge, das sind keine Isaaks, keine Lacher, keine Freude, die geboren wird, sondern es ist ein Ismael. Etwas selbst herbei, zur Geburt herbeigezwungenes. Und wir sehen bis heute, was es Israel für Not eingebracht hat. Diese Feindschaft zwischen Isaak und Ismael, die ist bis heute erkennbar. Das ist unfassbar. Ein Fehler. Und Völker müssen darunter über Generationen leiden. Das ist unfassbar. Und so bitte ich dich, Herr, für mein Leben und für unser Leben, wo wir eigene Wege gegangen sind und auch im Religiösen so komische Dinge eigeninitiativ gemacht haben. Und das sind tote Werke. Dann vergib uns das, ja. Wo wir Ismaels produziert haben, reinige uns davon. Aber kommst du nochmal und spielst nochmal her, öffne du mir die Augen. Ja, Jesus, du reinigst uns jetzt. Und du hast das zu Petrus ja auch gesagt. Wenn ich dich nicht reinige, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Und wir müssen uns zuerst von dir dienen lassen, Herr. Und wir wollen gerne immer so initiativ sein für dich. Wir wollen dich verteidigen. Wir wollen Dinge für dich tun. Und du sagst, lass mich doch erstmal Dinge für dich tun. Lass mich dir die Füße waschen. Lass mich dich reinigen. Lass mich, ich bin der Meister, lass mich dir dienen. Lad Jesus jetzt ein, Jesus, diene mir. Hilf mir doch, abhängig von dir zu werden. Lehre mich doch, bring mir das doch bei, in der Abhängigkeit von dir zu leben. Hilf mir doch da drin. Öffne mir doch die Augen für deine Realität in meinem Leben. Danke, Herr. Halleluja.